ARD.
Christian Scherz ist Deutschlands bekanntester Medienanwalt. Seine Kanzlei vertritt Stars wie zum Beispiel Helene Fischer, Günther Jauch oder Jan Böhmermann. Aber auch Rammstein-Frontmann Till Lindemann, gegen den im letzten Jahr schwere Vorwürfe laut wurden. Wie passt das zusammen? Wer ist der Anwalt, der sagt, er versuche, immer auf der richtigen Seite zu stehen? Das hier ist Deep Doku, ich bin Johannes Michelmann. Wir blicken diese Woche in eine Welt, die sonst verschlossen bleibt. Nora Binder konnte den Staranwalt Christian Scherz ein halbes Jahr lang exklusiv begleiten. Das hier ist ihre Deep Doku-Folge.
Niemand vermisst dich! Rammstein vermisst dich! Niemand vermisst dich! Rammstein vermisst dich!
Es sind ungefähr 500 Demonstrierende an diesem Novemberabend 2023 in Leipzig. Drinnen in der riesigen Mehrzweckhalle, die auf den Namen eines Immobilienkonzerns hört, soll gleich Rammstein-Sänger Till Lindemann ein Solokonzert spielen. Lindemann ist umstritten, seit Frauen im letzten Sommer Vorwürfe gegen ihn erhoben haben. Es ging um Sex, Machtmissbrauch und Schlimmeres. Gegen einige Vorwürfe ist Lindemann juristisch vorgegangen, was dieser Demonstrantin nicht entgangen ist.
Im Fall Lindemann hat man ja gesehen, dass das Anwaltsteam von Lindemann eine Verleumdungsklage nach der anderen rausgehauen hat und quasi eigentlich alle Leute, die ausgesagt haben, mundtot gemacht haben.
Dieses Anwaltsteam von Till Lindemann ist Deutschlands berühmteste Medienrechtskanzlei. Die Kanzlei von Christian Scherz und Simon Bergmann, Scherz-Bergmann. Kurz nachdem die Vorwürfe hochkochten, wurde Lindemann ihr Mandant. Über den Fall Lindemann werden wir noch sprechen. Als ich das erste Mal mit Christian Scherz zu tun hatte, ging es um was völlig anderes. Gemeinsam mit Kollegen habe ich für eine Fernsehsendung recherchiert. Wir haben einen Beitrag gemacht über einen Hollywood-Star. Den Namen kann ich natürlich nicht sagen. Jedenfalls ruft mich plötzlich der deutsche Anwalt von diesem Hollywood-Star an. Der Anwalt war, Überraschung, Christian Scherz. Er hat sich erkundigt, was wir denn so vorhätten. Es war ein faires Gespräch. Und am Ende haben wir den Beitrag gemacht. Aber klar war auch, hier arbeitet jemand sehr entschlossen daran, seinen Mandanten zu schützen. So wie ich lernen viele Christian Scherz kennen, als den Typen, der die Promis beschützt. Und manche lernen auch, ihn zu fürchten. Das Manager-Magazin hat ihn mal den Kettenhund des deutschen Geld- und Wirtschaftsadels genannt. Wenn man Scherz über sich selbst reden hört, ahnt man warum.
Wenn nach meiner Auffassung jemand es nicht verdient hat, in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, mit Fotos, mit Vorwürfen, die man ihm unterstellt und so weiter, dann ist es meine Mission, das wegzubomben.
Christian Scherz ist ein Staranwalt im Doppelsinn. Er verteidigt die Stars und ist selbst eine mediale Persönlichkeit. Satiriker Jan Böhmermann hatte ihm in seiner Sendung sogar eine eigene Figur gewidmet. Den Scherzanwalt Dr. Witz.
Hallo, Herr Scherzanwalt, hier spricht Jan Böhmermann. Es gibt wohl wieder was für Sie zu tun.
Die Ironie der Geschichte: obwohl Böhmermann ihn parodiert hat, hat Scherz ihn später als Mandanten übernommen. Im Verfahren um das Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan.
Sehr gut. Also das Gedicht, und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Also wenn das öffentlich aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten. Und da könnte man dann
aufpassen, das nicht.
Das, okay. Das Gedicht heißt Schmähkritik. Und das darf man, also das dürfte man jetzt in Deutschland.
Unter aller Kajüte.
Ganz kurz, hey.
Nicht klatschen.
Du solltest zum Beispiel nie gegen Satire vorgehen. Weil wenn du gegen Satire vorgehst, etwa gegen Titanic oder auch eben gegen Jan Böhmermann, machst du die Sache meistens größer und die Solidarität ist beim Künstler. Wenn Erdogan Böhmermann nicht verklagt hätte, hätte das Gedicht ja nie in der New York Times gestanden.
Der Fall löste damals eine mittlere Staatskrise aus. Am Ende wurde der Paragraph, der das Beleidigen von Vertretern und Organen ausländischer Staaten unter Strafe stellte, abgeschafft. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit Christian Scherz beschäftige, desto komplexer wird mein Bild von ihm. Wer also ist Christian Scherz? Und wie wichtig und wie problematisch ist seine Arbeit?
Bin ich Herr Scherzanwalt, echt so doof und renitent? Oder bin ich nur in meiner Kunst einfach konsequent?
Kanzlei Scherz-Bergmann befindet sich in einem schicken Berliner Altbau am Kudamm. Schwere dunkle Holztüren, hohe Decken, helles Interieur, meterlange Aktenregale. Simon Bergmann hat sein Büro hinten links. Er ist Scherz-Partner in der Kanzlei und hat zum Beispiel den Comedian Luke Mockridge vertreten. Er vertritt oft prominente Sportler oder Sänger. Außerdem ist er einer von Christian Scherz' engsten Vertrauten.
Christian Scherz ist ein extrem guter Jurist. Im Medienrecht reicht es nicht aus, Paragraphen zu kennen. Die spielen bei uns in unserem Bereich ohnehin nicht so eine große Rolle. Da muss man halt wissen, wie die Gesellschaft tickt. Wie reagiert die vielleicht auf eine Klage oder auf ein Pressestatement? Und da hat er eine hohe Kompetenz und natürlich auch Erfahrung, den Mandanten zu sagen, was in einer bestimmten Krisensituation, und häufig sind es ja Krisensituationen, das Richtige ist.
Scherzbüro ist gleich nebenan. Dort wartet heute ein Mandant und Freund auf ihn, der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre.
In der Regel ist es eigentlich so, dass ich immer eine Platte von den Beatles dabei habe. Die kaufe ich ums Eck und erschleiche mir damit einen Termin hier.
Das Büro von Scherz ist groß, bestimmt 40 Quadratmeter. Wenn man reinkommt, ist ganz links sein Schreibtisch. Geradezu ist noch ein Tisch, an dem er jetzt mit Stuckrad-Barre Platz nimmt. Und daneben ein langes Sideboard.
Hier kann man dann sehen, das ist immer sehr wichtig, die aktuellen Zeitschriften, wenn man wartet auf Christian Scherz, kann man hier immer gucken und überlegen, wer ist man da?
Eine Zeitschrift, die hier liegt, ist der Stern, mit Finanzminister Christian Lindner auf dem Cover. Er sitzt auf einem Bündel Dynamitstangen, Titel Der Sprengmeister.
Also, wer ist man dann? Wo brennt's? Ist es zum Beispiel hier? Denn es kann bei Scherz über alles sein, der kann alle vertreten. Es kann sein, dass er jetzt zum Beispiel die Dynamitstangen vertritt oder Christian Lindner. Man weiß es vorher nicht.
Zum Gespräch setze ich mich dann alleine mit Scherz vor seinen Schreibtisch.
Wie würden Sie sich als Anwalt beschreiben? Wie sind Sie so vom Typ, wenn Sie ein Mandat übernehmen?
Ich mache das, weil ich der Auffassung bin, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch steht für mich wirklich über allem. Und deswegen ist für mich die Hauptmaxime meiner ganzen Arbeit, zu versuchen, dass durch eine mediale Vorführung, durch Veröffentlichungen, die Würde des Menschen oder meiner Mandanten nicht verletzt wird.
Haben Sie eine Mission? Gibt es so etwas wie eine Mission?
Die würden es gar nicht durchhalten sonst. Den Druck, den man hier jeden Tag auf der Düse hat, den halten Sie gar nicht durch sonst. Wenn Sie nicht einen gewissen Grundtones haben, können Sie diesen Job nicht machen. Das ist wie in einer Notaufnahme im Krankenhaus. Es kommt jeden Tag der Fall rein und wenn man jetzt irgendwie, also Work-Life-Balance, nicht hier.
Also die Mission ist auf der richtigen Seite stehen.
Ja.
Die Mission ist...
Eigentlich auch, ich muss es leider pathetisch sagen, Gerechtigkeit. Die Mission ist, Gerechtigkeit herzustellen, wenn nach meiner Auffassung jemand es nicht verdient hat, in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden mit Fotos. Sie stehen ja einer riesen Medienmaschinerie gegenüber. Es wird ja mir immer, ich sei der Zensuranwalt Nummer 1, der Zensurguru, der Taliban des Rechts, was schon alles über mich erzählt wurde. Ich mache doch nur einfach meinen Job. Und wissen Sie, die Pressefreiheit ist wirklich nicht gefährdet, weil 3-4 Anwälte in Deutschland es wagen, milliardenschweren Medienkonzernen mit hochgerüsteten Rechtsabteilungen. Sie wagen es, denen was entgegenzusetzen.
Wie das aussieht, wenn Christian Scherz milliardenschweren Medienkonzernen was entgegensetzt, lässt sich an einem anderen Tag am Landgericht in Potsdam beobachten.
Also es geht heute um diesen Titel. Ja, aus dem Bauer Verlag, ein Verlag, der im Wesentlichen Yellow Press macht, also mit Promis Geschichten macht, die gerade auf der Titelseite oft nicht stimmen.
Scherz geht hier gegen ein Klatschmagazin aus dem Bauer Verlag vor. Für einen Mandanten, den er seit mehr als 20 Jahren vertritt. Den Moderator und Journalisten Günther Jauch.
Stellen Sie sich vor, Ihr Privatleben wäre nicht geschützt und fände ständig in der Öffentlichkeit statt. Jeder Mensch hat ein eigenes Leben. Viele Menschen haben Kinder, Familie und das ist ein geschützter Bereich. Der Staat schützt das ja auch. Das ist eine Intims, eine Privatsphäre. Und warum sollte ich die aufgeben? Bloß weil ich zwischendrin meinen Job beim Fernsehen habe? Das sehe ich so nicht. Und deswegen möchte ich das durchsetzen.
Ums Durchsetzen kümmert sich Christian Scherz. Er gerät heute schon auf dem Flur vor dem Verhandlungszimmer mit dem gegnerischen Anwalt aneinander.
Unerträglich. Ich vertrete schon diesen Dreck und trotzdem müssen Sie aber so rein.
Okay, das können wir gleich drin.
Meine Frau und ich kriegen auf einmal Anrufe, zum Teil von Verwandten oder von Bekannten, die manche weinend am Telefon sind. Ist es wirklich so schlimm? Wir wussten ja gar nichts. Warum habt ihr uns es denn nicht erzählt? Wir verstehen gar nicht, wovon redet ihr denn da? Ja, es läuft die ganze Zeit im Fernsehen. Ich sag, was? Was denn? Also, im Werbefernsehen hat eins von diesen gelben Drecksblättern beworben, Günther Jauch, Doppelpunkt, Krebsangst um seine Tochter, sinngemäß. Was war passiert? In der Turnhalle einer meiner Töchter ist von der Decke ein Stück Putz abgefallen. Und als das repariert werden sollte, hat man festgestellt, dass dahinter unter Umständen Asbest ist. Das hat jemand mitbekommen, gesagt, Turnhalle, Putz abgefallen, dahinter Asbest. Also muss er ja Krebsangst um seine Tochter haben.
Fälle wie diese erlebt Jauch regelmäßig.
Zweimal in der Woche kommt irgendwas, wo in mindestens 50% der Fälle dann dagegen geklagt werden muss. Das heißt, am Tag habe ich mit diesem Mist, der mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu tun hat, ungefähr 20 Minuten zu tun. 20 Minuten am Tag. Das ist sehr lästig. Und wenn ich dagegen nicht vorgehen würde, was meinen Sie, was dann los wäre?
Scherz tritt dominant auf vor Gericht. Angriffslustig.
Das eine ist eine Getriebenheit, auch eine Wut. Anders als man vielleicht beim Aktienrechtler oder Zivilrechtler vermutet. Wir brauchen eine bestimmte Wut, um diesen Druck zu haben, den man zurückgeben muss gegen eine Medienkampagne.
Als Gegner vor Gericht hätte ich ihn eher ungern.
Wenn es gegen die Klatschpresse geht, die mit Lügen über Promis Kasse macht, hat vermutlich kaum jemand was gegen das Auftreten des Anwalts. Nur was ist, wenn es andere Medien trifft? In Hamburg treffe ich Giovanni Di Lorenzo, den Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Die Decke seines Büros ist fast komplett mit Miniatur-Titelseiten der Zeitung zugeklebt. Di Lorenzo hat Scherz Dienste schon in Anspruch genommen und ihn sogar weiterempfohlen.
Es ist so, wie er es auch sagt. Er ist so eine Art Notambulanz. Und manchmal dann hat man nur eine Stunde Zeit, um den Ruin eines Menschen irgendwie zu verhindern. Also das ist der wirklich verdienstvolle Teil seiner Arbeit.
Aber, genau, jetzt kommt das Aber. Der Journalist kennt Christian Scherz auch anders.
Wie erleben Sie ihn, wenn Sie auf der anderen Seite stehen, wenn Sie kritisch berichten über die Menschen, die er vertritt?
Aus der Sicht eines Journalisten gibt es auch eine problematische Seite an Christian Scherz. Da empfinde ich ihn natürlich nicht als angenehm, sondern als jemand, der diametral das Gegenteil von dem anstrebt, was uns als Journalisten beschäftigt und wichtig ist.
Zum Beispiel, wenn Di Lorenzos Zeitung ein Interview mit einer prominenten Person führt.
Und dann kommen nachträglich Anwälte wie Christian Scherz und streichen dieses Interview zusammen. Und das ist extrem ärgerlich. Nicht nur, weil jeder Autor möchte, dass das Gespräch möglichst authentisch wiedergegeben wird, sondern weil es auch für mich ein Anschlag ist auf unser Bestreben, wahrhaftige Berichterstattung zuzulassen.
Wie würden Sie Christian Scherz' Rolle in unserer Mediendemokratie beschreiben?
Christian Scherz hat eine wichtige Rolle als jemand, der Grenzen setzen kann, als Mahner und als jemand, der auch den politischen Zusammenhang gewisser Interventionen sieht und den publizistischen Und er macht gelegentlich Dinge, mit denen er das Gute, was er vollbringt, in meinen Augen ein Stück weit verschattet.
Christian Scherz bewertet seine Arbeit im Hintergrund etwas anders.
Ich habe ja ganz viele Fälle, wo sich Mandanten an mich wenden, wo noch gar nichts veröffentlicht ist, aber etwas passiert ist. Und sie sagen, wenn das öffentlich wird, bin ich tot. Und die wirklichen Masterpieces und OPs am offenen Herzen sind doch die, wo es mir gelingt, auch durch Hintergrundgespräche mit Journalisten, Chefredakteuren, Veröffentlichungen zu verhindern.
Früher ist Scherz vor allem gegen den Boulevard vorgegangen. Aus Überzeugung. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Der Roman von Heinrich Böll hat ihn geprägt. Er ist sowas wie Scherz berufliche Origin-Story.
Der Inhalt ist ja, dass eine Frau sich mit einem Terroristen nachts einlässt, nicht zu wissen, dass er ein Terrorist ist, und dann im BKA, LKA zuschlagen, Durchsuchung der Wohnung, Festnahme der Frau, weil sie erstmal verdächtig ist, und die dortige Boulevardzeitung, die eindeutig die Bild sein soll, praktisch diese Frau öffentlich an den Pranger stellt und vorführt. Am Ende des Buches erschießt sie den Journalisten, das ist natürlich nicht die richtige Lösung. Aber was das Buch und auch später der Film von Volker Schlöndorff eben wirklich sehr exemplarisch gezeigt hat, ist, was passiert mit Menschen, wenn der Boulevard zuschlägt.
Bis heute verabscheut Scherz die Bild-Zeitung und den Axel Springer Verlag. Inzwischen streitet er sich aber immer mehr auch mit sogenannten Qualitätsmedien.
Die meisten Fälle, die ich in den ersten Jahren in den 90ern hatte, waren Boulevardfälle. Also wo einfach Mandanten mich gebeten haben, gegen die Veröffentlichung ihrer privaten neuen Liebe, ihrer Erkrankung, Details zu ihrer Trennung, Scheidung etc., Verlust eines geliebten Menschen vorzugehen. Dass das eben in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Und dann ist zunehmend ein Bereich stärker geworden, das ist der ganze Bereich der sogenannten Verdachtsberichterstattung. Und der Bereich der Verdachtsberichterstattung ist durch die Decke gegangen und eben auch bei den tradierten Qualitätsmedien, wie Sie sie nennen. Und da, muss ich feststellen, ist inzwischen die Schlagzahl sehr viel höher geworden.
Die Medien, die ich Qualitätsmedien nenne und auf die Scherz sich bezieht, sind zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung und besonders der Spiegel.
Gerade beim Spiegel ist eine neue Generation von Journalistinnen in der Redaktion, die aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, meinen wirklich, es gelten nicht mehr die Grenzen von früher. Also Geschichten, die jetzt im Spiegel stehen, werden unter Stefan Aust oder Erich Böhme nicht erschienen. Definitiv nicht.
Ist es Zufall, dass Sie Journalistinnen sagen, oder ist das beabsichtigt?
Na, es ist schon so, dass es, das ist ja auch grundsätzlich gut und richtig so, eine neue Generation von Journalisten gibt, innen, wo gerade natürlich im Bereich MeToo die Autorinnen, jedenfalls das ist meine Feststellung, zumeist Frauen sind. Und deswegen haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren, wo es eben auch um Verdachtsberichterstattung geht, es oft auch mit Journalistinnen zu tun, die diese Artikel veröffentlicht und geschrieben haben. Und ich finde halt eben nicht immer mit einer Abwägung, die ich verlange.
Ich habe mit dem Spiegel gesprochen, mit der stellvertretenden Chefredakteurin Melanie Ammann. Sie widerspricht Scherz Vorwurf, der Spiegel wäge bei Verdachtsberichterstattung nicht genug ab.
Unsere Kolleginnen und Kollegen prüfen natürlich sehr genau, das ist das Allerwichtigste, zuerst mit den Menschen, die die Vorwürfe erheben, für wie glaubwürdig halten sie die. Es werden viele Gespräche geführt, es werden idealerweise Unterlagen oder Belege schriftlicher Art geprüft. Gibt es Chats, gibt es Fotos, gibt es Sprachnachrichten, gibt es irgendetwas Belegbares im Kontext dieser Vorwürfe? Das ist der allerwichtigste Schritt. Und es wird selbstverständlich auch immer geschaut, um welche Personen oder Institutionen handelt es sich. Geht es hier um eine Privatperson, die sonst nie in die Öffentlichkeit kommt? Oder reden wir über eine renommierte Institution? Reden wir über den Spitzensport? Aber letztlich kommt es immer darauf an, überzeugen uns die Vorwürfe, lassen sie sich belegen und halten wir die Regeln der Verdachtsberichterstattung ein. Nie in der Zeit, in der ich beim Spiegel bin, und das ist über 10 Jahre, habe ich erlebt, dass irgendjemand gesagt hätte, wir müssen jetzt diese Story machen, weil die gibt uns Klicks und Abos. Gerade im Bereich MeToo.
Zurück in der Kanzlei mit Benjamin von Stuckrad-Barre.
Also mit Christian Scherz befreundet zu sein, hat ja viele Vorteile, könnte man jetzt denken. Es hat natürlich auch den Nachteil, oder es ist ein bildgebendes Verfahren dafür, wie Menschen eigentlich zum Rechtsstaat stehen. Denn es ist so, wenn er einen Fall übernimmt, wenn er da auf der vermeintlich richtigen Seite steht, nämlich da, wo die meisten in der Öffentlichkeit das Opfer sehen, dann ist gut. Gegenbild ist gut. Jetzt Till Lindemann zu vertreten, wird auch kritisch gesehen, ja?
Als der Fall Till Lindemann öffentlich wurde, hat das viele Menschen bewegt. Social Media war voll mit Reaktionen auf den Fall. Mehrere Prominente haben sich auf Instagram mit mutmaßlich Betroffenen solidarisiert. Wie Comedian Caroline Kebekus oder die Schauspielerin Nora Tschirner.
Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, gibt es eine große deutsche Band, gegen die es momentan immer mehr schlimme Vorwürfe gibt von vielen verschiedenen jungen Frauen.
Wir haben in den letzten Tagen viel Post bekommen von Leuten, die sich durch die Abmahnungswelle der Kanzlei von Rammstein ziemlich eingeschüchtert gefühlt haben.
Und all diese Frauen werden gerade abgemahnt von dieser Band mit teuren Anwälten.
Die teuren Anwälte kennen wir inzwischen. Und nur um ganz genau zu sein, sie sind nicht die Anwälte der Band, sondern von Till Lindemann.
Ich will auf Seiten derjenigen stehen, deren Rechte meines Erachtens verletzt worden sind.
Das, was da geschehen ist, ist eklatant rechtswidrig.
Innerhalb der Kanzlei ist Scherz Partner Simon Bergmann der Anwalt, der Lindemann vertritt.
Wir sind knallharte Interessenvertreter und dazu gehört eben auch das Androhen von rechtlichen Konsequenzen und juristischen Mitteln. Das ist nun mal so in einem Rechtsstaat. Wir können unser Recht nicht selbst schaffen, sondern das macht das Gericht. Und es ist auch das gute Recht eines Betroffenen, damit zu drohen, dass man zu Gericht geht. Ich will jetzt nicht absprechen, dass natürlich, also dass ein Anwaltsschreiben oder überhaupt die Einschaltung eines Anwalts und das Drohen mit rechtlichen Mitteln per se erstmal auch einen Bedrohungseffekt hat. Ganz klar.
Juristisch haben wir es im Fall Lindemann mit Verdachtsberichterstattung zu tun.
Das heißt, die Presse berichtet über Vorwürfe. Man weiß aber noch nicht, ob die zutreffen oder nicht.
Verdachtsberichterstattung ist ein heikles Feld. Oft steht Aussage gegen Aussage. Zusätzlich unübersichtlich wird das Ganze im Fall Lindemann, weil potenziell strafrechtlich Relevantes und moralische Vorwürfe vermischt werden. Darum der Reihe nach.
This is after Rammstein. Do not meet your idols. Fuck Rammstein. Fuck them.
Angefangen hat das Ganze mit dem Vorwurf der Nordirin Shelby Lynn. Sie erzählt im Mai 2023 auf ihren Social-Media-Kanälen, sie sei bei einem Rammstein-Konzert in Litauen unter Drogen gesetzt worden.
I swear to God, Till Lindemann is a pedophile piece of shit that wanted to fuck me.
Außerdem habe Till Lindemann in einer Konzertpause unter der Bühne Sex mit ihr haben wollen. Sie habe abgelehnt. Lindemann habe das akzeptiert.
And because I said no, he got angry. What the fuck? Fuck Rammstein.
Schwere Vorwürfe gegen den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vor.
Eine Woche später berichtet der Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung und NDR, dass Frauen im Rahmen von Rammstein-Konzerten systematisch für Sex mit Till Lindemann rekrutiert wurden. Spiegel und Welt bringen ähnliche Vorwürfe. Lindemann-Anwalt Simon Bergmann sagt,
dieses Thema Casting, Row Zero, auch Sex hinter der Bühne, da gab es nichts zu leugnen. Das hat stattgefunden. Man kann das moralisch bewerten, man kann es kritisieren, aber da war im Großen und Ganzen nichts falsch. Und deswegen hat es auch nie Sinn gehabt, dagegen rechtlich vorzugehen und da auch zu drohen. Was wir gemacht haben, ist vor einer Berichterstattung zu drohen, die die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung verletzt. Und wir haben davor gewarnt, Vorwürfe zu erheben, in denen es heißt, Frauen seien mit K.O.-Tropfen für Sex mit Till Lindemann gefügig gemacht worden.
Gegen diese Vorwürfe ist die Kanzlei auch juristisch vorgegangen. Erfolgreich. Die Verfahren sind aber noch nicht alle rechtskräftig.
Wenn ich nicht beweisen kann, K.O.-Tropfen, dafür gibt es nämlich gar keinen Beweis, weil das einfach nicht so war, dann darf ich es auch nicht behaupten. Und dann haftet auch ein Medium dafür, wenn man das zum Nachteil eines prominenten Rockstars behauptet. Und natürlich bin ich dann an der Seite des Betroffenen, dessen Rechte verletzt werden. Es gilt, ich kann es leider nicht ändern, auch in Richtung der investigativen Journalistinnen, es gilt leider die Unschuldsvermutung und die müssen Medien auch beachten.
Melanie Ammann vom Spiegel sagt dazu:
Was wir getan haben in der Rammstein-Berichterstattung war, zu berichten, dass es einige Frauen gibt, die vermutet haben, dass ihnen im Kontext von diesen Rammstein-Aftershow-Partys der Drink gespiked wurde. Das ist ein schwerer Vorwurf, aber dass es Frauen gibt, die diese Vermutung haben, ist für uns noch im Bereich der zulässigen Berichterstattung. Und um diesen Streit geht es jetzt vor Gericht.
Strafrechtlich sind alle Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt worden. Keine mutmaßlich Betroffene habe sich an die Behörden gewendet. Darum gäbe es laut Berliner Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte dafür, dass Lindemann sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen habe. Moralisch aber wird weiter gestritten. Darüber, ob Lindemann seine Macht als Rockstar gegenüber den jungen Frauen missbraucht hat.
Und es ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu realisieren, dass das alles ein Machtding ist.
Ein Vorwurf, wie ihn zum Beispiel die YouTuberin Kyla Shikes erhebt, die selbst zu einer Aftershow-Party bei Rammstein eingeladen wurde, ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt.
Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber die Mädchen machen das doch mit oder keine Ahnung, es ist genau das Ding, warum er Fangirls, die ihn idolisieren und natürlich ihn so auf den Podest stellen, sich denken, oh mein Gott, das ist Till Lindemann, das ist Rammstein, dass er die aussucht, das hat alles mit Macht zu tun.
Simon Bergmann findet:
Der Ansatz, wir müssen Frauen Gehör verschaffen, ist ja kein verkehrter, sondern der ist gut. Aber die Mittel, die bestimmte Aktivistinnen, Aktivisten als gerechtfertigt ansehen, die sind die falschen.
Christian Scherz wird noch deutlicher.
Sehen Sie da keinen Machtmissbrauch, wenn ein großer Star über 60 ganz junge Frauen, Fans sich raussucht? Ist das Machtmissbrauch Ihrer Meinung nach oder nein?
Ich finde den Begriff des Machtmissbrauchs ganz schwierig. Und wenn ein Mann auf eine Frau zugeht und die sagen, er ist ein älterer Mann, das war eine jüngere Frau, wissen Sie, da fangen wir ja schon an, auch grundsätzlich zu werden, ist das schon grundsätzlich moralisch verwerflich? Gucken Sie sich bitte die Literaturgeschichte an.
Ja, aber ich habe gesagt, ein Star und ein Fan.
Dass ein Star und ein Fan sich näher kommen und auch miteinander ins Bett gehen, ist so alt wie der Rock'n'Roll. Ja? Also ich finde, es ist alles sehr glatt gebügelt. Ich finde, wir tun unserer Gesellschaft, unserer Kultur nicht gut, dass man permanent diesen moralischen Zeigefinger erhebt. Du, wieder ein Fehlverhalten. Zurück ins Lied, mach dich nicht so wichtig. Sei nicht anders als die anderen. Und alles, was rechtlich erlaubt ist, ist für mich in Ordnung. Die Moral steht im Gesetz. Und wenn das Gesetz verletzt wird, ist es auch moralisch verwerflich. Aber wenn Dinge erlaubt sind, ganz ehrlich, da möchte ich weder den Zeigefinger heben, noch es moralisch bewerten.
Für das Strafrecht spielt Machtmissbrauch im Fall Lindemann keine Rolle. Aber dass etwas legal ist, heißt natürlich nicht, dass man es richtig finden muss. Für ihre Rolle im Fall Lindemann sind Christian Scherz und sein Kollege Simon Bergmann viel kritisiert worden, wurden als Täteranwälte betitelt. Das Ding ist, Scherz kämpft nicht nur auf Seiten Beschuldigter. Auch die andere Seite hat er schon prominent vertreten.
Im Zuge der MeToo-Debatte haben weitere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen Regisseur Dieter Wedel erhoben und von sexuellen Übergriffen berichtet.
Der Fall ist der des bekannten Regisseurs Dieter Wedel. Scherz vertrat hier mehrere Schauspielerinnen, darunter Patricia Thielemann. Sie ist heute Unternehmerin, leitet Yoga-Studios und ist ein echter Star in der Yoga-Szene. Damals war sie eine junge Schauspielerin, die sich um eine Rolle in Wedels Fernseh-Vierteiler Der große Bellheim bewarb. Beim Casting war Dieter Wedel zunächst höflich, dann änderte sich die Situation.
Sobald die Tür dieser Suite ins Schloss fiel, drehte der sich einmal komplett und wurde zum Hannibal Lecter. Und das war jetzt eben keine plumpe Anmache, sondern das war die Hand an der Gurgel rückwärts aufs Sofa geworfen, die Bluse aufgerissen und wo ich gedacht habe, wow, und kein Nein mehr gehört, Schaum vom Augen und drauf los. Und da hatte ich eben so einen Moment, wo ich dachte, okay, also das ist dir noch nie passiert, stellst du dich jetzt tot und lässt das über dich ergehen? Oder was machst du jetzt? Und da habe ich eben so aus dem Reflex heraus im richtigen Moment zugehauen und bin da irgendwie rausgekommen. Das war wie eben der Anfang einer Vergewaltigung, eben nicht jetzt mal eine Anmache, sondern das war...
Christian Scherz hat Thielemann 2017 ermutigt, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Thielemann erzählte ihre Geschichte zwei Journalistinnen der Zeit, die bereits zum Fall Wedel recherchierten. Scherz hatte die Journalistinnen auf den Fall aufmerksam gemacht. Im Januar 2018 veröffentlichte das Zeitmagazin schließlich den Artikel Im Zwielicht. Mehrere Frauen warfen Wedel darin Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe vor. Weitere Artikel folgten. Ein ganzes System Wedel wurde offengelegt. Man muss dazu sagen, das war auch Verdachtsberichterstattung. Aber die Journalistinnen sammelten Beweise, die aus ihrer Sicht auch einer juristischen Überprüfung standhalten würden. Die Staatsanwaltschaft München fand mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen, anders als im Fall Lindemann, wo sich keine mutmaßlich Betroffene bei den Behörden meldete.
Ich finde, das ist richtig, dass wir das öffentlich gemacht haben, obwohl sicherlich Dieter Wedel auch über diesen Vorwurf dann sehr öffentlich stigmatisiert war und eigentlich nicht mehr auftrat seit diesem Vorwurf. Aber es war trotzdem richtig, weil er war Täter, ja, im übertragenen Sinne auf jeden Fall.
Im März 2021 erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen Wedel wegen Vergewaltigung. Schuldig gesprochen aber wurde Dieter Wedel nie. Er starb, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte. Bis zuletzt hat er alle Vorwürfe bestritten.
Glauben Sie, Sie hören immer die Wahrheit von Ihren Mandanten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage immer, es ist völlig egal, was passiert ist. Ich habe keinen moralischen Anspruch im Augenblick. Ich weiß, jeder Mensch hat Abgründe. Aber erzähl mir die Wahrheit, weil nur dann kann ich für dich was tun. Also nur dann kann ich dir helfen. Und wenn ich übrigens merke, der hat mir nicht die Wahrheit gesagt, lege ich knallhart das Mandat mit sofortiger Wirkung nieder. Ich habe dafür keine Zeit und auch keine Lust drauf.
Diese Geschichte erzählte euch Nora Binder in Zusammenarbeit mit Rick Oppermann, Regie führte Oliver Martin, Produktion Bodo Pasternak und Katrin Witt, Regieassistenz Charlotte Lehmpfuhl und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Die TV-Doku über Christian Scherz, der Staranwalt Christian Scherz und die Medien, findet ihr gerade übrigens in der ARD-Mediathek. Wir verlinken euch noch einmal diesen Film in den Shownotes. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei Rammstein Row Zero zeichnet ein Rechercheteam von NDR und Süddeutscher Zeitung mit neuen Details nach, wie das System Row Zero funktioniert. Rammstein-Sänger Till Lindemann hat dabei gezielt weibliche Fans für Sex rekrutieren lassen. In diesem Podcast hört ihr, was Frauen vor, während und nach den Konzerten erlebt haben. Es geht um Macht und Missbrauch und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt haben könnte. Er bestreitet das. Den Podcast haben wir euch in unseren Shownotes auch nochmal verlinkt. Eine neue Dieb-Doku-Folge bekommt ihr in 2 Wochen. Da geht es um Matchmaking, also arrangierte Ehen. Bis dahin.